Herzlich willkommen. Unter Gottes Wort, freue mich über jeden, der da ist. Wir kommen von Ostern her, von Karfreitag und von Ostersonntag. Und deswegen habe ich heute eine Frage mitgebracht. So starten wir die Verkündigung. Was geschah oder was geschah eigentlich zwischen Auferstehung und Himmelfahrt? Weihnachten ist bekannt, Ostern ist auch bekannt, Karfreitag ist bekannt, Himmelfahrt ist auch bekannt, Pfingsten dann. Aber was geschah eigentlich zwischen, und das ist quasi wie so eine Fortsetzung der letzten beiden Predigten, was geschah eigentlich zwischen der Auferstehung Jesu und der Himmelfahrt Jesu? Und die Antwort finden wir in der Apostelgeschichte und die habe ich eben mitgebracht. Wir können da das hier mitlesen, hier vorne. Ich lese einfach mal Apostelgeschichte, Kapitel 1, Abvers 1. Da heißt es, im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Da haben wir diesen Zeitraum, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Bevor das geschah, also bevor er aufgenommen wurde, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes, Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Dieser sicher chronologisch gemeinte Bericht des Apostels Lukas am Anfang der Apostelgeschichte beschreibt einmal, und ich gehe noch mal kurz zurück, an wen er die Apostelgeschichte auch des Lukas-Evangelium geschrieben hat, nämlich an einen Theophilus. Und was er damit beabsichtigt hatte, nämlich einmal von Anfang an aufzuzeigen, das finden wir auch in Lukas 1 und auch hier wieder, von Anfang an aufzuzeigen, was Jesus getan und gelehrt hat, eben von dem ersten Auftreten bis zur Himmelfahrt. Und bevor er dann in den Himmel aufgefahren ist, gab er den Aposteln Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Und dann schreibt der Lukas hier in diesem Abschnitt, sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und eben viele überzeugende Beweise lieferte, dass er auferstanden war, dass er lebendig geworden war. Und jetzt kommt's, dann 40 Tage. Das ist übrigens immer so. Ich habe ja an Karfreitag erzählt von dem Konstantin und so und mit diesem, warum Ostern wann ist und hin und her. Und so ist es so, dass also quasi immer 40 Tage danach, also 39 eigentlich danach, nach Ostern ist Himmelfahrt. Und wenn Ostern immer am Sonntag ist, muss eben Himmelfahrt immer am Donnerstag sein. So ist es auch. Biblisch gesprochen müsste man sagen, das ist, solange die Erde besteht. Es ist nicht einfach irgendwie, naja, so ein Kalenderthema und so. Das bleibt einfach, das bleibt. Auch für die, die nicht an Gott glauben, das bleibt einfach. Es ist ganz interessant, wie manche Dinge schon so alt sind und mit Christentum, mit biblischen Dingen zu tun haben, auch wenn man das gar nicht weiß. So. Und dann am 50. Tag, Pentekoste, ist ja dann Pfingsten. So, ne? Aber hier, diese Zeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, da wird hier beschrieben, während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Diesen letzten Vers habe ich hier nochmal, weil der ist für mich zentral. Das beantwortet eigentlich schon die Frage, was geschah zwischen diesen beiden Erlebnissen und Geschehnissen, zwischen Ostern, der Auferstehung und zwischen der Himmelfahrt. Hier heißt es, 40 Tage lang erschien er ihnen immer wieder, immer wieder, immer wieder, mit einer einzigen Botschaft, mit einem einzigen Thema, nämlich, er sprach mit ihnen, worüber? Nicht über das Kreuz, nicht über die Auferstehung, sondern hier steht, er sprach mit ihnen immer wieder über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Deswegen, Die eine, für die Techniker unter uns, die müssen ja dann, oder meistens ist es klar, ihr Thema finden, damit es dann im Internet oder irgendwo steht, worüber wurde denn gepredigt heute. Das eine wäre zum Beispiel über Apostelgeschichte 1, 1 bis 3 eben, könnte man sagen. Oder ein anderes Thema, man könnte das so auch nennen heute, die Predigt, 40 Mal Reich Gottes. Also 40 Tage lang immer wieder über das Reich Gottes. Immer und immer und immer wieder. Und deswegen möchte ich etwas dazu sagen, also wenn Jesus das so wichtig war, dass er 40 Tage über ein Thema spricht, bevor er sich dann endgültig von dieser Erde bildlich ja verabschiedet hat, dann scheint es mir wichtig, zumindest mal eine Predigt darüber zu halten, über dieses Thema, weil das so wichtig ist. Und wir haben heute schon gesehen und gehört auch durch die Zeugnisse und auch in manchen Liedern, und auch in Gebeten, dass das alles so in eine Richtung geht, das hat mich gefreut. Darum drei Gedanken heute. Erstens, Reich Gottes im Alten Testament, Reich Gottes im Neuen Testament und Reich Gottes 2017 oder noch besser, Reich Gottes heute. Also im Hier und Jetzt könnte man auch sagen. Ich versuche das natürlich zusammenzufassen und beginne mit einem hebräischen Wort. Habe auch mal jetzt so das Original mit, dass man sieht, wie das aussieht. Hier drüben wird das so über Malkut. Ja, Malkut. Malkut ist ein Begriff aus dem Alten Testament, das heute die ultraorthodoxen Juden besonders gut kennen, die orthodoxen Juden auch, ein moderner Jude jetzt nicht so sehr. Das muss man einfach wissen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Strömungen, auch im heutigen Judentum. Und das gehört zu diesem Thema Reich Gottes im Alten Testament. Man könnte sagen, dieses Malkut Yahweh, so ist so ein fester Begriff, bedeutet so viel wie Königreich oder auch Königsgebiet oder Königsgebiet, Königreich Gottes, Yahweh, ja, von Gott. Das geht quasi darum, dass da ein Territorium ist, ein lokales Gebiet, über das ein König regiert. Er darf ja nur über das Gebiet herrschen, was ihm gehört, ist ja klar. Also Territorium, über das ein König herrscht, ist so ein politischer Begriff, den eben damals zur Zeit Jesu und auch im Alten Testament die Menschen kannten, insbesondere eben die Juden kannten. Es wurde aber nicht nur politisch gesehen, dieses Wort, dieser Begriff, sondern eben auch geistlich, das habe ich ja schon erwähnt, da geht es dann um die Herrschaft Gottes. Also Gott wird als König, das haben wir vorhin gesungen. Wir haben gesungen, war doch was mit König? Jesus, du bist König, König meines Herzens oder so. Da gibt es viele Lieder, Jesus, du bist König in unserer Mitte. Da gibt es ganz, ganz viele Lieder, die Jesus oder Gott oder Jesus und Gott als den König bezeichnen. Herrschaft Gottes. Also man könnte sagen, da wo Gott herrscht, da ist sein Reich. So eine Art geistliche Bedeutung, wo er das Sagen hat. Und im Alten Testament, wenn wir das Alte Testament so ein bisschen durchgehen würden, würden wir feststellen, es gibt ein sogenanntes Thronbesteigungsfest. Und interessanterweise, und das macht es jetzt auch so spannend mit Messias und die Juden erkennen ihn nicht, aber sie hätten ihn doch erkennen können. Schaut, was da steht. Ein König wurde am sogenannten Thronbesteigungsfest zum Sohn Gottes adoptiert. Also plötzlich wurde das Sohn-Gottes-Thema lebendig im Judentum. Das war so der Gedanke, auch von der Messias-Vorstellung. Und es gibt sogenannte Thronbesteigungspsalmen, die drücken das ganz besonders aus. Und deswegen die Diskussion, die Jesus oft hatte mit den frommen Leuten, die die Schrift kennen oder dachten sie zu kennen. Ja, wo er sagt, Mensch, ihr habt die Schrift, aber ihr erkennt mich, ihr wisst gar nicht, ich bin doch der. Mit mir ist doch Gottes Reich gekommen, merkt ihr es denn nicht? Das ist doch die Erfüllung. Haben es nicht verstanden. Gibt es ganz, ganz viele Hinweise unter diesem Aspekt, ist es sehr interessant, das anzugucken, aber das nur am Rande. Im Neuen Testament wurde dann ein weiterer Begriff salonfähig. Es gab so einen Begriff Basileus oder so, das war so der König und Basilea, das ist dieses Wort hier wieder so rumzulesen. Das kann man sich fast merken, kann man fast, also wir können im Grunde fast Griechisch, habe ich schon oft gesagt, kann man sich eigentlich gut so Basilea, geht in die Richtung, ja, Basilea. Und Basilea, das ist jetzt auch so ein Begriff, wird auf Gott und Jesus Christus als den Herrscher und König bezogen, im Neuen Testament, besondererweise. Auf Gott und Jesus Christus als den Herrscher. Es gibt so alte Lieder. Jesus Christus herrscht als König. Alles wird oder ist ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. Jede Zunge soll bekennen und so. Gibt's ganz viele Lieder. Auch Lobpreislieder, moderne alte, die diese Wahrheit ausdrücken, dass Jesus, dass Gott der König ist, dass er regiert, dass er herrscht. Und das wird hier eben deutlich. Und Matthäus, Markus und Lukas, diese sogenannten Synoptiker, diese ersten drei Evangelisten, verwenden diesen Begriff sehr oft. Auch Markus verwendet ganz oft diesen Begriff des Reiches Gottes. Und für mich persönlich ist das jetzt besonders wichtig und interessant, was jetzt kommt. Das war nur so ein kleiner Hinweis am Anfang, weil wir feststellen im Neuen Testament, dass das Wort Evangelium, was wir, wenn wir Christen sind, alle kennen, die gute Nachricht, oder? Das Evangelium, und da hatte ich 2010 mal drüber gepredigt, das ist schon ein bisschen her, das Evangelium im Neuen Testament häufig etwas anderes bedeutet, wie das, was wir meinen, was es bedeutet. Ja, wenn man also eine Umfrage macht in Kirchen oder Freikirchen, was ist Evangelium, bitte sagen Sie mir das mal hier, was ist Evangelium, schreiben Sie mal auf. Also ich habe immer das Gleiche wie ihr, ich habe nicht mehr. Dann kommt eben meistens, Evangelium ist die gute Nachricht von Jesus Christus, Erlöser, für uns gestorben am Kreuz. Die Bibel sagt das aber nicht. Und das ist interessant, das ist herausfordernd. Sehr herausfordernd, wir gucken auch, ob das stimmt oder ob ich jetzt ein falsches Evangelium verkündige. Gucken wir einfach in die Schrift. Also Reich Gottes im Neuen Testament. Einmal, ich habe es gerade gesagt, Evangelium war Evangelium des Reiches, der Königsherrschaft Gottes. Und in manchen Bibelübersetzungen, wenn man zum Beispiel eine revidierte Elberfelder Bibelübersetzung hat und dabei Reich liest, wenn jemand dabei hat, kann er nachher gleich mal gucken, ob das stimmt, dann ist da immer so eine Fußnote und da steht immer unten O, Punkt oder W, wie wörtlich, also oder wörtlich, Königsherrschaft Gottes, steht da immer. Königsherrschaft. Ja? Das heißt, Evangelium war zuallererst mal die Botschaft nicht des Kreuzes, wirklich nicht, sondern des Reiches. Wir werden auch gleich sehen, warum das so ist. Es ist ganz logisch. Johannes der Täufer hat Evangelium gepredigt. Jesus hat Evangelium gepredigt. Da war er aber noch gar nicht gestorben. Jesus hat ja nicht gepredigt, er glaubt an mich, ich bin für euch gestorben. Ja, das war ja noch gar nicht der Fall. Das war nicht so. Also wir gucken uns das an. Finde ich sehr interessant. Was man sicher sagen kann, ist, wo Jesus wirkte, war Reich Gottes. Da, wo Jesus gewirkt hat, war Reich Gottes. Und jetzt gehen wir in die Bibeltexte. Ich habe einfach ein paar dabei. Wir können da gerne mitlesen. Ich habe sie alle mitgebracht. Es gibt noch mehr, es gibt noch viel mehr. Aber ich bringe einfach mal ein paar. Und zwar fangen wir einfach vorne an bei Matthäus Evangelium. Das erste Evangelium, Matthäus 4, Vers 23. Das ist ein Text, man nennt es Summarium. Das bedeutet, da wird allgemein etwas gesagt über den Dienst Jesu. Allgemein. So allgemein. Und da steht, und er zog in ganz Galiläa umher, also Jesus, er war ja Galiläer, da hat er übrigens viele Anhänger gehabt. Das war an anderen Orten nicht so. War ja Galiläa. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Kreuzes. Nein, natürlich nicht, gab es ja noch nicht. Predigte das Evangelium des Reiches und teilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Matthäus 4, Vers 23. Seine allgemeine Formulierung über den Dienst Jesu. Nicht eine spezielle Geschichte, sondern allgemeine Aussage, was hat denn Jesus gemacht? Lehren und Predigen ist ja auch ein Unterschied. Das sehen wir hier auch wieder. Also er lehrte in den Synagogen, predigte das Reich Gottes, das Evangelium, die gute Nachricht des Reiches Gottes und teilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Hier steht nicht mal Gott dahinter, steht einfach nur des Reiches da. Das Wort Reich ist natürlich in Deutschland problematisch. Aber die Bibel ist älter wie Deutschland. Da müssen wir uns anpassen. Die Schrift passt sich nicht uns an. Die Bibel kennt übrigens auch das Wort Führer. Ist auch wieder schwierig in Deutschland. Aber Deutschland ist nicht der Maßstab, auch nicht unsere Geschichte ist der Maßstab. Das Wort Gottes, die Schrift ist der Maßstab und da steht das Evangelium des Reiches. Matthäus 9, ein paar Kapitel weiter, da steht auch wieder so allgemein über Jesus. Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer, lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium, nicht des Kreuzes, des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Das ist fast das Gleiche. Gell? Also wenn Leute gefragt haben, du, was ist denn Jesus für einer, hätte man so eine Antwort geben können. Das macht er, das lehrt er, das verkündigt er, das predigt er, das tut er. So, das ist Jesus. Lukas gibt, wie gesagt, viele Bibelstellen, ich bringe einfach ein paar. Da heißt es in Lukas 8, Vers 1, und es geschah danach, dass er, also Jesus, nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte. Und die gute Botschaft, da steht Evangelion, Evangelium, vom Reich Gottes verkündigte. Und die 12 mit ihm. Ich weiß gar nicht, wenn man heute sagen würde, wir machen einen Einsatz in Villingen und wir predigen das Reich Gottes. Lass Kreuz weg, predigst Reich Gottes. Was wir dann überhaupt predigen würden. Ob wir wüssten, was das ist. Die Botschaft vom Kreuz, das ist doch klar. Jesus und Erlösung für uns gestorben. Das ist doch Evangelium. Aber was ist denn das für eins? Wieso steht denn da immer des Reiches? Das ist wichtig zu verstehen. Jesus hat 40 Tage zwischen Auferstehung und Himmelfahrt darüber gesprochen. Das ist wichtig, scheinbar ist es wichtig. Lukas 9, Vers 2. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen. Die Königsherrschaft Gottes, da war kein Kreuz, da war er noch nicht gestorben. Das war überhaupt noch kein Thema. Was haben die denn gepredigt? Stehst du auf dem Marktplatz, also ich predige jetzt Reich Gottes, Reich Gottes predige ich jetzt, tja. Hä? Was ist das denn mit dem Reich Gottes? Er sendet sie aus, das Reich Gottes zu predigen. Es gibt ein paar Hinweise, die das noch ein bisschen deutlicher machen. Ein schöner Hinweis, auch bei Lukas 11, da heißt es, wenn ich die Dämonen nun aber durch Gottes Finger austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Das ist ein interessanter Satz. Gemeint ist letztlich, wenn sich Gottes Reich ausbreitet, dann muss sich ein anderer zurückziehen. Dann hat der Teufel und die Mächte der Finsternis nicht mehr viel zu sagen. Dann haben Krankheitsmächte nicht mehr viel zu sagen, wenn Reich Gottes kommt. Vielleicht sollen wir deswegen immer wieder beten, dein Reich komme. Weil wenn Gottes Reich kommt, Jesus hat gesagt, er hat einmal gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch und die haben es gar nicht gesehen. Die haben das so politisch verstanden. Jesus wollte sagen, schau, da wo ich bin, geschieht Gottes Wille. Und wo Gottes Wille geschieht, eben Kranke geheilt, Dämonen fahren aus, Speise wird vermehrt, der Sturm wird gestillt, Wunder, Zeichen, Wunder, aber auch änder dein Leben. Also all diese Dinge geschehen, wenn ich da bin, weil ich bin das personifizierte Reich Gottes. Da wo ich bin, ist Gott am Wirken, da geschieht Gottes Wille. Und wo Gottes Wille geschieht, ist Reich Gottes. Das ist ganz einfach. Wo Gott regiert, wo Gott das Sagen hat, da ist Reich Gottes. Und dann kann auch von mir sowas, erinnert euch an die Maria Magdalena? Haben wir doch Sonntag was gehört? Von der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Reich Gottes. Wir könnten auch den Lazarus nehmen, der war tot. Dann holt ihn Jesus aus dem, ich weiß, das ist unglaublich gewesen. Der war ja schon tot, der war schon länger tot, nicht nur frisch. Und Jesus ruft ins Grab, komm raus. Und ich weiß nicht, ob der Lazarus gesagt hat, Moment, der war ja gar nicht, der war ja tot. Ich glaube, der Tod hat gedacht, wer spricht denn da? Wer spricht denn da? Weißt du, es gibt so Pseudo-Leute, die wollen Tote auferwecken, da tut sich gar nichts. Weil Menschen reden. Aber wenn Gott spricht, wenn Gott durch Menschen tatsächlich spricht, dann geschieht etwas. Wenn Gott spricht, geschieht's. Wenn er gebietet, steht's da. Und wenn Jesus aus jemandem Dämon austreiben will, dann geht er aber raus. Und wenn Jesus jemand heilen will, dann ist aber da was geschehen. Wir sehen das ja im Dienst von Jesus. Wir kennen ja, denke ich, viele, viele Berichte aus dem Leben Jesu. Übrigens, in dem Zusammenhang, hier sitzen auch Jüngere oder so, oder auch überhaupt, auch da oben so, ein paar Junge und Teenies und Jugend und so, auch Ältere und alle, die wir hier sind, ich möchte echt einladen, auch für den Bibelpunkt Unsichtbare Welt. Komm doch mal. Komm doch mal und hör mal was über die unsichtbare Welt. Ist nichts Schlimmes oder so, aber wichtig. Unsichtbare Welt. Wie funktioniert das denn? Was ist denn da und was ist da nicht? So, Apostelgeschichte. Jetzt wird es interessant. Warum? Weil wir jetzt in einem Zeitraum sind, nachdem Jesus auferstanden ist. Jetzt müsste Evangelium des Kreuzes kommen. Es kommt aber nicht. Was heißt es hier? Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und das Reich gepredigt habe, so wie es Paulus, der da spricht. Was hat er gepredigt? Er sagt doch, wir predigen Christus den Gekreuzigten. Wieso redet er immer noch vom Reich? Da müsste doch jetzt Kreuz stehen. Nein, steht nicht da. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin, und das Reich, immer wieder das Reich, das war ihm genauso wichtig, wie es Jesus wichtig war, die Herrschaft Gottes gepredigt habe, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Das war ein Hinweis, dass er bald stirbt. Und dann gibt es noch eine Bibelstelle. Am Ende der Apostelgeschichte, kurz bevor Paulus gestorben ist, das ist auch interessant, kurz bevor sein Ende war, heißt es, als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm, zu Paulus, in die Herberge, denen er was? Ja, schon wieder das Reich Gottes auslegte und bezeugte. Schon wieder das Reich Gottes. Die können es nicht lassen, vom Reich Gottes zu reden. Und die Schwierigkeit ist, dass man heute die Erlösung Jesu gegen das Reich ausgetauscht hat. Vom Reich redet man kaum mehr so, aber das Kreuz, die Erlösung, ist ja richtig. Das ist ja wichtig. Jemand hat mal ein gutes Bild verwandt. Der hat gesagt, das Kreuz, die Erlösung Jesu Christi, dass er für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, ist wie ein Schlüssel. Aber was ist das Haus? Das Haus ist das Reich Gottes. Du kommst gar nicht in, wir können gar nicht in der Herrschaft Jesu leben, wenn Golgatha, wenn Erlösung, wenn Sünde und Schuld nicht verstanden worden ist. Aber wenn es dabei bleibt, wenn ich quasi sage, ich habe verstanden, Jesus ist für mich gestorben, ich habe es für mich in Anspruch genommen, ich bin Kind Gottes, das war's gewesen. Wenn das jemand denkt oder bisher gedacht hat, dann möchte ich dir sagen, die Bibel lehrt etwas anderes. Zum Glauben an Jesus zu kommen, ich mag immer dieses Bild mit dem Kreuz, zum Kreuz zu kommen, ist nicht das Ziel, das ist der Start. Von neuem geboren zu werden, ja, das ist doch nicht das Ziel, das ist doch der Beginn. Ist doch jetzt, wenn jemand ein Kind bekommt, ganz hinten sind die Krabbler da hinten, ja, die fangen doch erst an, das ist doch nicht das Ende. Und so ist auch im Glauben. Und darum diese Diskussion, ist Jesus jetzt Erlöser oder Herr? Das ist eine Katastrophe, diese Diskussion. In Amerika gab es sie eine Zeit lang. Lord or Savior, Herr oder Erlöser, wisst ihr was? Die Antwort ist ganz klar und eindeutig biblisch. Beides. Jesus ist mein Erlöser. Aus Glauben, durch Gnade, durch sein Blut bin ich gerettet. Da muss ich nichts dafür tun. Ja, Reformationsjubiläum und so. Aber wenn ich errettet bin, wenn ich umsonst gerechtfertigt wurde durch das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, dann darf ich leben unter der Herrschaft Gottes. Und glaub mir eines, es gibt nichts Schöneres, wie unter der Herrschaft Jesu zu leben. Die Herrschaft Jesu ist nichts Negatives. Ich weiß, das klingt, auch für mich, diese Herrschaft, das klingt, boah, nee, das werden wir doch mal sehen. Nein, aber erinnern wir uns an viele Aussagen Jesu. Der hat zum Beispiel gesagt, nicht die, die Herr, Herr sagen werden, sondern die meinen Willen tun. Das ist es. Also dein Reich komme, dein Wille geschehe, weil ich Kind Gottes bin. Deswegen ist mir das so wichtig. Also wenn, also dann gibt es Menschen, die sagen, ja, wir müssen überall das Evangelium verbreiten und meinen dann immer von Jesus am Kreuz. Und das stimmt ja auch. Aber ich möchte dich an eine Stelle erinnern. Schau mal, was da steht. Es hat mich umgehauen. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf den ganzen Erdkreis. Alle Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Des Reiches, der Königsherrschaft Gottes. Der Königsherrschaft Gottes. Ich hatte mal mit Reinhard Bonnke, der beendet ja jetzt seinen Dienst, großer Evangelist, Hunderttausende in Afrika, viel gewaltiger Dienst und so, habe ich mal über das gesagt, ja, wir predigen das Blut, sage ich, ist ja richtig. Und dann sage ich, warte mal kurz, was ist mit der Stelle? Was ist mit, am Büchertisch irgendwo habe ich mit ihm, sage ich, was ist mit dieser Stelle? Ja, das Blut, Jesus, sage ich, ist ja richtig. Ja, rein, Afrika wird Blut gewaschen, sage ich, ist alles richtig. Aber was ist mit dieser Stelle? Es genügt nicht, wenn einfach nur ein Mensch sagt, ja, schön, dass Jesus für mich gestorben ist und weiter sein eigener Herr ist. Deswegen war die Botschaft der alttestamentlichen Propheten und der größte, in Anführungsstrichen vielleicht, oder für manche war Johannes der Täufer immer die gleiche, tut Buße, kehrt um, da war noch kein Kreuz, kehrt um, ändert euer Leben. Und wenn wir Christen sind, wenn wir erlöst sind, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, ist es natürlich leichter, sein Leben zu ändern. Wenn also jemand ohne Gott lebt, also sagen wir mal so, wie soll ich das erklären? Also jemand geht ohne Gott so durchs Leben und plötzlich merkt er, Jesus für mich gestorben und er kehrt um und schaut auf Jesus und wird von Neuem geboren und wird Kind Gott und geht weiter in die falsche Richtung, dann ist trotzdem gefährlich. Und deswegen sagt die Bibel nicht einfach nur, glaub halt an Jesus und ist alles gut, sondern ich möchte Herr deines Lebens sein. Wir haben es doch vorhin gesungen. Über alles, was ich tue, über alles, was ich fühle, über alles, was ich denke, haben wir es nicht gesungen. Das ist genau das, was Jesus meint und was er sagt. Und dann wird das Ende kommen. Und so war das immer. Schaut, bevor Jesus gekommen ist und seinen Dienst begonnen hat, hat Johannes der Täufer welche Botschaft gepredigt? Tut Buße, ändert euer Leben. Und bevor Jesus wiederkommt, in Macht und Herrlichkeit, das glaube ich ganz fest, wird es wieder so sein. Hier steht es doch, nicht meine Idee, guckt selber her. Wird wieder eine Bußbewegung über die Welt gehen müssen, dass die Menschen umkehren von ihrer Schuld, von ihrer Sünde. Natürlich auf Jesus schauen, erlöst werden, aber dann auch unter dieser Herrschaft Gottes leben. 2003, habe ich ein Büchlein geschrieben, es gibt es gar nicht mehr, ist vergriffen. Das lautet, wer ein anderes Evangelium verkündigt, Punkt, Punkt, Punkt. Und der Text geht ja weiter im Galaterbrief. Da heißt es, wer ein anderes Evangelium verkündigt, sei verflucht. Anathema, der Fluch Gottes ist auf diesen Menschen. Damals ging es ja um Gesetzlichkeit und so, was die Galater angeht. Aber meiner Meinung nach gibt es auch die Gefahr eines Evangeliums. Das ist so ähnlich wie bei Ostern und Karfreitag. Erinnert euch mit den Münzen. Karfreitag auf der einen Seite, Auferstehung auf der anderen. Das ist ganz beides ganz wichtig. Und wenn Evangelium eine Münze wäre, würde ich das genauso sagen. Da steht auf der einen Seite drauf, die Erlösung Jesu Christi am Kreuz von Golgatha für dich. Und auf der anderen Seite der Münze, die Evangelium heißt, steht die Herrschaft Gottes in deinem Leben. Das ist das, was gepredigt werden wird. Es wird auch so kommen, steht ja da. Ja. Und darum gibt es Bibelstellen, Apostelgeschichte 11 und so, da steht zum Beispiel, dass sie verkündigt haben vom Reich Gottes und vom Namen Jesu. Das drückt es sehr gut aus. Reich Gottes blieb ein Thema, bleibt immer noch ein Thema, aber die Erlösung Jesu kam dazu. Das ist natürlich ganz wichtig. Denk an Schlüssel und Tür oder Haus. Jetzt, wohin denn? Wozu denn erlöst? Wofür? Bloß, dass wir in den Himmel kommen. Ja, und die restlichen Jahrzehnte hier unten. Ja, Reich Gottes bauen. Reich Gottes bauen. Matthäus 6, 33, jetzt wird es auch klar, solche Stellen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Ich behaupte, dass die allermeisten hier in diesem Saal diesen Vers kennen. Sogar auswendig. Ist ganz bekannt. Jetzt wissen wir warum. Zuerst. Weil Jesus es so wichtig war. 40 Mal, jeden Tag spricht er darüber. 40 Tage lang. Übrigens, alle Gleichnisse, Himmelreichsgleichnisse. Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit. Er war ständig. Er hat mal gesagt, ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun. Das könnte ich ja. Sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus war Reich Gottes, wie soll man sagen, par excellence. Schönere, es gibt kein besseres Vorbild. Schau dir das Leben Jesu an. Mein Eindruck ist, in den letzten 45 Jahren, so alt bin ich gerade, nur die ersten paar lasse ich mal weg, weil da war ich kognitiv irgendwie noch nicht ganz so wach, war noch ein kleines Kind oder so, aber dann aufgewachsen in christlichen Kreisen und jetzt immer noch natürlich und so, dass ich manchmal denke, wir dürfen wieder ganz neu dann Blick drauf werfen, was das mit dem Reich auf sich hat. Und dieses zuerst, da müssen wir gucken, was das bedeutet. Ja, ich habe die Woche mit jemandem gesprochen, da habe ich auch gesagt, weißt du, wenn du jeden Tag 5 Stunden Fernsehen guckst, als erlöstes Kind Gottes, Das darfst du machen, kannst auch 10 gucken, dann wären die Augen viereckig, kannst du alles machen. Aber was du dann nicht machen solltest, zu sagen, Jesus ist mein Herr, das glaube ich dir nicht. Sage ich jetzt ganz liebevoll, ich glaube es dir einfach nicht. Ich glaube es dir nicht. Warum nicht? Nicht, weil ich böse bin. Und du darfst auch 10 Stunden, aber weißt, irgendwo zeigt sich doch auch, was mir wichtig ist. Ich gucke auch mal Fernsehen, das ist nicht das Thema. Aber irgendwo muss ich doch zeigen, wo zeigt sich's denn? Ja, ich bin am Sonntag im Gottesdienst. Und alle 2 Mal, wenn ein Körbchen durchgeht, gebe ich einen, sagen wir mal, 10-Euro-Schein rein. Ah, das ist doch das dann, oder? Nee, das ist nicht das. Das ist was anderes. Das ist Lebensstil. Hier unten, ich habe diesen griechischen Text, dass man das mal noch kurz sieht. Einmal dieses Basileon, also Basilean, Tuteu, also Königsherrschaft. Der Basileus war der König, ja, die Königsherrschaft Gottes. Danach sollte man, und hier steht Proton, Protos, Prototyp. Protos der Erste, also so das Erste, also das soll ganz oben stehen. Schau, wenn Jesus das Wichtigste ist für in deinem Leben, da hat er kein Problem, wenn du Fernsehen guckst. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, ein Christ schaut keinen Fernseher. Ist doch ein Blödsinn. Du kannst auch kein Fernsehen schauen und nicht nach Gottes Reich trachten. Das ist doch ein Witz. Darum geht es doch gar nicht. Das wäre Gesetzlichkeit. Das meine ich nicht. Einfach so im Alltag bin ich auf ihn ausgerichtet. Das ist es. Und deswegen tritt das Reich Gottes heute. Reich Gottes heute. 2017 oder jetzt, hier und jetzt. Einfach noch ein paar Gedanken dazu. Einmal, alles im Leben von uns, Menschen von uns Christen, sollte sich um Jesus drehen. Ich weiß, wir müssen essen, wir müssen schlafen, wir müssen trinken, wir müssen arbeiten. Wir haben ganz normale, natürliche Dinge zu tun. Das ist völlig selbstverständlich, das ist auch wichtig und richtig. Aber dann entscheiden wir uns als Kinder Gottes, als Erlöste und wenn wir unter der Herrschaft Gottes leben wollen, schon von denen, die das nicht sind und die kein Interesse haben an diesen Themen. Das muss ich zeigen. Das zeigt sich auch. Das muss ich irgendwo zeigen. Sonst, weißt du, wenn jemand sagt, ich bin Fußballer, und dann frage ich ihn, wie oft spielst du denn Fußball? Ah ja, Sonntagmorgens 1,5 Stunden, sage ich ja. Und sonst? Ja, sonst nicht. Dann sage ich, bist du kein Fußballer? Hey, ich spiele gern Fußball, sage ich, aber du hast gesagt, du bist Fußballer. Ja gut, ist halt mein Hobby, sage ich. Ja gut, dann passt's. Ist dein Hobby, ist okay. Jesus möchte keine Hobbychristen. Hobbychristentum. So wie der Fußballspieler, der am Sonntag ein Spiel hat und einmal in der Woche Training, bin ich einmal im Hauskreis, einmal am Sonntag. So, ist immer noch Hobby. Aber Jesus möchte was anderes, alles im Leben. Das klingt schon, du, das klingt, wie sagt man, heavy, heftig. Boah, was? Ja, der will aber viel. Du, der will gar nicht viel, der will nur dein Leben. Mein Leben gehört dir. Ja, worin zeigt sich das denn? Also mein Leben gehört dir, Jesus, aber das Geld nicht, Urlaub nicht, Zeit nicht, Partnerwahl nicht, Berufswahl nicht, Wohnortwahl nicht, Zeitwahl nicht, aber mein ganzes Leben gehört Jesus. Dann sagt Jesus, verstehe ich jetzt nicht. Paulus hatte den Mut zu sagen, wir sind Diener Christi, Sklaven Jesu Christi, da rennt man am liebsten schon raus, wenn man das hört. Was reden denn die für Dinge? Die haben etwas gewusst, was wir vielleicht nicht mehr wissen, dass Herrschaft Gottes, ich habe schon mal gesagt, etwas Schönes und Gutes ist, nicht Schlechtes. Wenn Jesus regiert, geht es dir nicht schlecht, sondern gut im Sinne Gottes. Alles im Leben von uns sollte sich um Jesus drehen. Jesus will auch 2017 oder heute oder morgen oder auch nächstes Jahr natürlich nicht nur Erlöser, sondern auch Herr sein. Herr sein. Jesus möchte Herr sein. Und deswegen immer wieder dieses Gebet, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Im Himmel ist es relativ klar, aber auf der Erde ist es nicht so klar. Gott wünscht sich, dass auf der Erde Gottes Herrschaft regiert. Und weißt du, die letzten Wochen, Monate, Tage und die nächsten Tage, Wochen und Monate, wenn ich so ein bisschen reingucke in die Medien, ich weiß gar nicht, wer regiert denn da? Was ist denn los? Weißt du, es war auch für mich überraschend und ein Stück weit schockierend, dass weit, weit über die Hälfte, eine ganz große Mehrheit der in Deutschland lebenden Türken bei dieser Abstimmung, bei diesem Referendum kürzlich so abgestimmt haben, das hätte ich gar nicht gedacht. Da meint man, die leben doch hier, wieso? Was ist da für eine Einstellung? Habe ich nicht gedacht, war überrascht. Mich hat es auch überrascht, gestern, wenn irgendwo eine Partei einen Parteitag hat, egal wie man über die Partei denkt, dass tausende Polizisten, die Wahnsinn, ja, kostet Millionen von Euro, damit man Leute, die sich halt treffen, um irgendwelche Sachen zu besprechen, egal ob man dafür oder dagegen ist, Riesenaufstand. Wahnsinn. Ja. Was ist los? Und was wieder immer dann da ins Licht kommt, jener Politiker dort, Spionage, jenes, was ist denn nur los? Wer regiert denn? Die Bibel sagt, es gibt einen Fürst dieser Welt, der hat noch Macht, das ist der Teufel. Dämonen, da ist noch was am Wirken, das merken wir eindeutig, Durcheinanderbringer ist am Werk. Aber nie vergessen, der König steht über dem Fürsten. Jesus ist der König. Wir schauen auf ihn. Reich Gottes geschieht nie automatisch und damit meine ich in unserem persönlichen Leben. Ich kann also nicht sagen, oh ja gut, was der Herr macht, macht er, was er nicht macht, macht er nicht, ist ja egal, er wird schon machen. Das ist eine Form von Passivität, die die Bibel so nicht kennt. Es gibt auch das andere Extrem, ich werde doch mal gucken, dass ich Reich Gottes baue. Ja, werden wir doch mal sehen, danke Herr, dass du mich erwählt hast, ich hätte mich auch genommen, super. Ja. So geht's nicht. So geht's nicht. Reich Gottes geschieht nicht automatisch. Es sind Menschen, die Gott hingegeben leben wollen. Gott wird das bestätigen. Gott gibt den aufrichtigen Gelingen. Das erleben wir ja auch immer wieder selber im eigenen Leben. Aber nie denken, das kommt halt einfach, wie es kommt. Und ach, ist eigentlich egal, was ich. Ich bin ja eh nicht wichtig. Auf der einen Seite stimmt das. Gott kann auch ohne mich und ohne dich Reich Gottes bauen. Das stimmt. Aber das Tolle ist, ich habe das noch nie verstanden, warum. Der möchte mit mir und mit dir Reich Gottes bauen. Verstehst du das? Ich verstehe es nicht. Dass er uns benutzen, gebrauchen möchte, mit uns zusammenarbeiten will, finde ich faszinierend. Ja. Wir müssen es wollen, begehren, danach trachten. Trachtet zuerst. Das ist unser Teil, nicht Gottes Teil. Und selbstverständlich gilt grundsätzlich, wo Gemeinde Jesu ist, da ist Reich Gottes im Besonderen. Reich Gottes ist in unserer heutigen Zeit von Gemeinde Jesu nicht mehr wegzudenken. Menschen, die ernsthaft glauben, ohne Gemeinde Jesu, so ich und der Herr, wir zwei und so, das geht meistens schief. Das ist das Projekt der Zeit, der Endzeit. Und Endzeit ist eigentlich seit der Himmelfahrt. Ja? Gemeinde Jesu, dieser lebendige Organismus, der in kleinen Teilen, so wie wir heute Morgen, oder dann die ganze Region hier, Schwarzwald-Baar oder Deutschland oder weltweit, überall wirkt und Menschen zum Glauben kommen, eben hier Jesus am Kreuz und dann auch Reich Gottes bauen. Ja? Weiter Reich Gottes bauen. Eine gute Möglichkeit, ein Zeichen dafür ist zum Beispiel die Taufe. Wenn wir hier Taufseminare immer wieder anbieten, das machen wir nicht, damit sich der Pastor gut fühlt. Also das ist für mich jetzt nicht entscheidend. Ich bin nicht davon abhängig, meine Gefühle auch nicht. Aber so wie Jesus sich gefreut hat und wie Gott sich immer wieder freut über die ganzen Jahrhunderte hindurch, wenn Menschen in dieser Taufe symbolisieren, so, ab heute geht es nicht mehr nur um mich, es geht vor allem um dich. Das ist Reich Gottes. Da beginnt Reich Gottes schon. Das ist eine tolle Möglichkeit, das ist ein tolles Zeichen, dass Leute sagen, nicht nur einfach, ja, Jesus, schon bin zum Glauben gekommen, das ja auch, ich meine, ohne das wird ja gar keiner getauft, sondern dann geht es ja weiter. Als getaufter Leben. Eine tolle Möglichkeit, darum bieten wir das immer wieder an. Wir laden ein, so wie Jesus einlädt, zu mir, komm zu mir, laden wir ein zum Taufseminar, wir laden ein in die Gemeinde. Warum? Na, weil hier Jesus ist. Sonst bräuchte es uns ja gar nicht. Wir sammeln uns ja um ihn, wir scharen uns um Jesus herum. Gemeindewachstum, wenn Gott irgendwo wirkt, wenn Leute dazukommen, egal weltweit, ja, das ist ein Zeichen des Reiches Gottes. Ich weiß, auch der Islam wächst weltweit, das stimmt. Aber Gemeinde Jesu wächst auch. Da tut sich einiges. Ja. Und da wollen wir dabei sein, wollen wir mithelfen. Gemeindebau, Gemeindeneubau, schaut mal, da ist das Neu drin. Ist auch ein Zeichen, ja klar, ja logisch. Ja, für was machen wir denn sowas? Müsste mal in den Raum gehen, wenn ihr mal Zeit habt, da hängen ganz viele Pläne vom geplanten Neubau. Sicher noch nicht alles genauso, wie es sein wird. Warum treffen sich denn die Bauschussmenschen, Geschwister unter Tobias, Walterich so oft? Ja, aber jetzt die Woche sind wir auch als Leitungskreis dabei. Warum ist uns das denn so wichtig? Doch nicht damit ein Bernd, der schon lange hier oder ich oder irgendjemand in seiner Biografie ein Neubau habe. Ein Neubau. Das ist doch gar nicht der Plan. Der Plan ist doch, dass Menschen dadurch eine geistliche Heimat finden. Und dass es eine Gemeinde gibt, die zum Beispiel, auch andere natürlich, aber jetzt in dem Fall Gnadenkirche heißt, die tatsächlich glaubt, man könnte einen großen Gemeindeneubau realisieren, finanzieren und durch Evangelisieren, stabilisieren oder wie auch immer. Das bedeutet, es funktioniert auch noch. Stell dir mal vor, du baust ein neues Gemeindezentrum, dann kommt gar keiner. Ja, dann brauchst du gar nicht bauen. Warum hat er der eine Mann die Arche gebaut? Weil Gott es ihm gesagt hat. Und dann hat Gott die Tiere hingeschickt. Menschen nicht, Tiere. Und so wird es auch immer, nicht, dass da Tiere kommen, das meine ich natürlich nicht so. Aber Gott schickt die Menschen, Gott zieht die Menschen, Gott zieht die Menschen, da habe ich gar keine Angst. Glauben, Glauben, Reich Gottes heute. Eine der letzten Folien ist eine der, so beginnt das Leitbild der Gnadenkirche. Falls du das noch nicht kanntest, schau mal auf der Homepage oder frage uns. So beginnt das Leitbild der Gnadenkirche. Da heißt es, die Gnadenkirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, deren Mitte Jesus Christus ist. Mitte ist Jesus Christus. Und die aus der Kraft des Heiligen Geistes Leben und Reich Gottes bauen wollen. Und wenn jemand sagt, das möchte ich gar nicht, dann darfst du gerne in eine andere Gemeinde gehen. Ich weiß aber gar nicht, ob es Gemeinden gibt, Gemeinde Jesu, Kirchen, die das nicht wollen. Wenn man das nicht will, dann hat man im Grunde die Grundbotschaften, die Grundwahrheiten der Heiligen Schrift, insbesondere des Neuen Testamentes, nicht verstanden. Würde Martin Luther noch leben, glaube er wäre entsetzt über vieles, was sich Kirche nennt. Vielleicht würde er gerade wieder von vorne anfangen, wieder eine Reformation. Wieder ganz neu erklären, Leute, um was geht's denn? Ja, Reich Gottes. Menschen, deren Mitte Jesus Christus ist, ist der Kraft des Heiligen Geistes leben. Es geht nicht aus menschlicher Kraft. Das funktioniert überhaupt nicht. Auch so ein Gemeindeneubau. Selbst wenn man alles Geld der Welt hätte und damit finanziell überhaupt keine Probleme, heißt es ja noch lange nicht, dass sich dann was tut. Frag mal diejenigen, die zuständig sind für das Villinger Münster, wie viele Leute sich da treffen zum Gottesdienst regelmäßig. Das ist ja einer der Gründe, warum viele, gerade evangelische Kirchen, in den nächsten Jahren in Villingen schließen werden. Das ist schon klar, das wird so kommen. Und zwar nicht eine geringe Zahl. Das heißt, menschlich schafft man das nicht. Aber aus der Kraft des Heiligen Geistes, mit Jesus im Zentrum, übrigens, deswegen machen wir immer auch Lobpreis. Es rückt Jesus wieder in die Mitte, alles auf ihn ausgerichtet, auf diese Lieder, auf ihn, ihn groß machen mit diesen Liedern. Ja, das war's gewesen. Das waren einfach so die Gedanken. Das geschah zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Wir wissen ja nicht Einzelheiten, was er genau gemacht hat. Aber wir wissen dieses zusammenfassende Wort aus Apostelgeschichte 1, 1 bis 3. Im Wesentlichen 40 Tage über die Dinge geredet, die das Reich Gottes betreffen. 40 Tage. Das waren jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so. Ich weiß nicht, was Jesus da 40 Tage lang alles erklärt hat. Ich kenne einen Pastor im Norden, der hat mal 40 Sonntage über das Reich Gottes gepredigt. Möchte ich uns nicht zumuten. Das wird er auch nicht mehr machen, aber er hat es halt mal angekündigt, dann muss das durchziehen. Aber ich hoffe, dass es uns einfach ans Herz auch ein Stück weit ging. Ich weiß es nicht, ob man die Verkündigung heute, ob man die auch mit gesetzlichen Ohren hören kann. So nach dem Motto, oh, der macht aber Druck. Oh, das ist ja eine Kirche hier, da gehen immer hin. Du. Der meint doch ernsthaft, dass Jesus der Herr sein soll im Leben von mir. Nö, sage ich, genau, hast richtig verstanden. Ja. Manche Menschen dachten in der Vergangenheit in der Kirchengeschichte, wenn Jesus die Nummer 1 ist, gibt es gar keine Nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Und wenn du so hörst, dann macht's Druck. Stimmt. Dann macht's Druck. Dann sagst du vielleicht, was, 5 Stunden Fernsehen? Ha, das schaffe ich locker. Aber wenn ich das nicht mehr mache, was soll ich in der Zeit denn machen? 5 Stunden Bibel lesen oder was? Ja, das habe ich nicht gepredigt. Sowas habe ich nicht gesagt. Ja. Darum, wer so hört, hört es mit falschen Ohren. Ja. Es geht einfach darum, kläre den obersten Bereich. Weißt du, du kannst auch die 10 Gebote das erste nehmen. Einfach keinen anderen Gott neben ihm. Was hinterher kommt, kein Problem. Aber er muss oben stehen, damit er in allem den Vorrang habe, sagt mal der Paulus. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns. Das ist nicht immer einfach, das sagt doch der Pastor der Gnadenkirche, dass es nicht immer einfach ist. Und zwar für sich, also für mich. Ist nicht immer einfach. Glaube bloß nicht, weil jemand Pastor ist, ist es automatisch. Der hat es quasi im Abo. Der hat es doch im Abo, ist doch sein Beruf. Wenn es der nicht. Geschwister, so einfach ist das nicht. Der kämpft auch. Der kriegt es auch nicht immer so hin. Ja? Wissen oder irgendwelches Studium, das ist es nicht. Das Herz zählt. Aber das war mir wichtig, so als Fortsetzung von Karfreitag und Ostern etwas über das Reich Gottes zu sagen. Und ich habe gedacht, wir reagieren auf die Predigt, wer das möchte. Aber ich lade jeden ein, stehen wir auf zusammen. Stehen wir doch mal auf.